predige über den Wochenspruch zum Sonntag Kantate, Psalm 98, Vers 1. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, oder in anderer Übersetzung, denn er hat Wunder getan. Die Frage ist, ob Sie gerne singen. Weiß ich nicht. Die Frage, woran hängt das, ob man gerne singt, ob man musikalisch ist oder nicht. Ich unterrichte auch in der Eichendorff-Schule, an der Förderstufe, und das ist ein Junge gewesen im letzten Schuljahr, richtig unmusikalisch. Der sang so querbeet, aber mit einer Begeisterung, dass er die halbe Klasse mitgerissen hat. Ja, singen hängt also nicht nur an der Musikalität, sondern die Frage, macht es mir Spaß? Viele singen ja überhaupt nicht. Aber wenn dann plötzlich ihr Fußballverein am Gewinnen ist, hört man ein ganzes Stadion singen, welch ein Tag, so wunderbar wie heute. Und da werden selbst die unmusikalischen Leute musikalisch. Oder wenn ich an Teenager denke, so Konfis, die singen oft nicht gerne. Es gibt selten einmal eine Ausnahme, weil man in dem Alter irgendwie Angst hat, seine Stimme zu hören, warum auch immer. Ich erinnere mich in der Klostermühle dann so am Lagerfeuer abends, dann hätten die alle gerne gesungen, nur wussten sie die Texte nicht mehr. Also wir konnten immer nur so ein bisschen singen und dann war es bald wieder zu Ende. Ja, hier heißt es, singe dem Herrn ein neues Lied. Also nicht irgendein Lied, ein neues Lied. Frage, haben Sie schon mal selber ein Lied geschrieben? Ich vermute, manche haben das schon getan, auf irgendeine bekannte Melodie, für irgendeinen Geburtstag oder ein Jubiläum, irgendwas gereimt. Es gibt nur selten Leute, die ein neues Lied schreiben. Vorhin haben wir gerade ein neues Lied gelernt und werden es nachher singen. Ja, Lieder entstehen dort, wo es um Lebenssituationen geht und stellen manchmal besondere Eckpunkte heraus. Zum Beispiel das schöne Frühlingslied, was Sie kennen von Paul Gerhardt, »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, hat, wie ich vor kurzem hörte, er nicht nur seinem Herz geschrieben, sondern das Herz war seine Frau, die so etwas niedergeschlagen, depressiv war. Und er sagte, geh doch mal raus, schau es dir an und freu dich an dem, was da ist. Und es macht heute noch Freude. Oder ein anderes Lied, das er geschrieben hat, Befiehl du deine Wege. Da hatten sie wieder mal, er lebte ja zur Zeit des 30-jährigen Krieges und danach, hatten sie wieder mal nichts zum Frühstück anzubieten. Und seine Frau machte sich große Sorgen, was machen wir? Und dann hat er ihr dieses Lied geschrieben. Ja, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt. Ja, nehmen Sie ein Lied, das sicher Millionen von Menschen erreicht hat und aus einer ganz schwierigen Situation entstanden ist, wo eine Frau ihren Bräutigam heiraten wollte, nachdem sie mehrere Wochen mit dem Schiff unterwegs war. Sie wollten beide als Missionare tätig werden und als sie ankamen, war er gerade gestorben durch eine Seuche. Sie konnte nur noch das Grab auf dem Friedhof besuchen. Und dann kämpfte sie mit Gott, Julie Hausmann. Und als sie diesen Kampf gewann, hat sie ein Lied geschrieben, das die Älteren unter uns alle auswendig können, die Jüngeren wahrscheinlich nicht. So nimm denn meine Hände. Ja, die Frage, was bedeutet das? Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Was war denn das Wunder in dieser Situation, wo der Partner gestorben ist? Gab es da ein Wunder? Ich denke, das Wunder war, dass sie in dieser schwarzen und schwierigen Lage ihr Vertrauen wiedergewonnen hat oder behalten hat. Und deshalb gewinnt dieses Lied heute immer noch die Herzen vieler Menschen durch Vertrauen. Ja, ein neues Lied, also nicht die alte Leier. Jetzt könnte man viele biblische Beispiele für Lieder bringen. Wo haben die Leute gesungen? Zum Beispiel, als sie aus Ägypten raus waren, durch das Meer zogen und dann die Ägypter sie verfolgten und in dem Meer untergingen. Dann haben sie ein neues Lied gesungen. Und das können Sie nachlesen in 2. Mose 15. Oder später, als Deborah, eine Frau, zusammen mit Barak, einem Mann, einen Kampf gewonnen hatte als Richter in Israel, haben sie ein tolles Lied gesungen. Oder nehmen Sie das, was vorhin Herr Lahr schon sagte, es war der König Josaphat, der seine Soldaten in den Kampf schickte, aber in die erste Reihe Musiker stellte, erst dahinter kamen die Soldaten. Und als sie anfingen, Gott zu loben, fing der Feind an, sich gegenseitig selbst fertig zu machen. Das heißt, das Lob Gottes bewusst einsetzen zum Kampf. Und ich denke, das haben die wenigsten unter uns entdeckt, dass man Gott nicht nur loben kann, wenn die Sonne so schön strahlt wie heute, wenn gerade irgendwie Geld auf dem Konto einging oder irgendwie alles gut läuft, sondern dass man Gott auch in schwierigen Situationen loben kann und dass das ein sehr wirksames Mittel auch geistlicher Kampfführung ist. Nicht nur dort, wo es gut geht. Wobei allerdings der Josaphat die Zusage hatte, dass Gott diesen Kampf selber führt. Denken Sie an Jesus. Das letzte Zusammensein mit seinen Jüngern war das Abendmahl. Nachher können wir auch Abendmahl feiern. Und das schlossen sie mit einem Lobgesang auf Gott. Und dann gingen sie in die Finsternis, Garten Gethsemane, wo sie dann alle auseinanderliefen und Jesus in den Tod ging. Das letzte Gemeinsame war also ein Lobgesang. Oder denken Sie an Philippi, was vorhin auch schon erwähnt wurde, wo Paulus und Silas im Gefängnis saßen, sie waren ausgepeitscht und hatten die Füße im Block, also so einem Holzklotz, irgendwie reingepresst, da kann man nicht schlafen. Und dann haben sie Gott nachts Loblieder gesungen und gebetet, sozusagen sing and pray im Gefängnis, wie wir das abends hier manchmal als Gottesdienst haben. Dann kam ein kleines Erdbeben, hat die Türen geöffnet und der Kerkermeister kam in dieser Nacht mit ganzer Familie noch zum Glauben. Also auch hier große Auswirkungen. Denken wir an Lieder in Deutschland. Noch vor wenigen Jahrzehnten hieß es so, 2, 3, ein Lied. Und dann kam eines. Ich war 1961 in Israel als Teilnehmer einer Gruppe, die dort 7 Wochen war. Und wir haben in einem Kibbutz gearbeitet, haben auch in Nazareth in den Anlagen eines Krankenhauses gearbeitet. Und die wollten dann oft deutsche Volkslieder von uns hören. Wir hatten auch vorher schon geübt, damit wir so ein paar so konnten. Aber da standen 2 oder 3 auf unserer Verbotsliste. Die sollten wir nicht singen, hatte der Leiter gesagt. Warum? Weil sie die SA früher immer gesungen hatte und die SS 2, 3 ein Lied, zum Beispiel das Lied Hoch auf dem gelben Wagen, sollten wir nicht singen. Es gefällt mir sehr gut, das Lied, aber es gehörte zu dieser Vergangenheit, wo man auch durch Lieder unangenehm, ja, wie soll man das sagen, unterwegs war. Die Jugend heute singt nicht gerne, ist mein Eindruck. Sie lässt sich lieber beschallen. Und die Texte, die sie dann oft hören, sind manchmal katastrophal. Es gibt gerade diese Hardrock-Gruppen, die singen dann, dass kleine Babys zerrissen werden, dass das Blut fließt, dass schwangere Frauen aufgeschlitzt werden und ähnliche Dinge. Ich freue mich dann oft, dass die Texte auf Englisch sind, dass man das also meistens ja nicht verstehen kann, was da gesungen wird. Aber wenn man an Littleton denkt jetzt in der Schule, da haben es einfach Leute umgesetzt, was andere vielleicht nur hören, mal drauf gehalten. Ja, wenn wir überlegen, singen hat sehr viel Bedeutung. Die Älteren unter uns, zu denen ich mich jetzt auch zähle, haben 1955, da war ich ein Teenager, erlebt, wie auf einem Bahnhof ein Lied gesungen wurde. Da hatte Adenauer erreicht, ja, etwas sehr Schönes, dass die Kriegsgefangenen aus Russland nach Hause kommen durften, die sogenannten Spätheimkehrer, und eine riesige Menge auf dem Bahnhof sang, nun danket alle Gott. Als die Mauer geöffnet wurde, was sangen die Leute? Nun danket alle Gott. Bei der Wiedervereinigung sangen sie die Nationalhymne, aber soweit ich weiß auch, nun danket alle Gott. Im Moment ist bei der Regierung von Gott weniger zu erkennen, in unserem Volk auch weniger. Gott spielt irgendwie nur noch eine untergeordnete Rolle, aber dabei wäre es wichtig, ihn zu loben, weil er die Dinge anders regeln kann, als wir sie regeln. Während der Reformationszeit wurde auch das Lied neu entdeckt, das heißt, erst wurde das Evangelium wieder neu erfasst. Ich weiß nicht, wie gut Sie in der Schule waren, in Grammatik, ich war da nicht so super, aber später durfte ich dann jemandem Nachhilfeunterricht geben, dabei habe ich das dann gelernt, so auch die Grammatik für mich. Und da gibt es ja diesen Unterschied zwischen Genitivus, Objektivus und Subjektivus. Ich nehme an, Sie sind alle gut informiert. Da gibt es also diese Formulierung Gerechtigkeit Gottes. Ist es eine Gerechtigkeit, die ich Gott bringen muss, die von mir gefordert wird, oder ist es eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt? Und wenn wir an Martin Luther denken, dann war er ja in dieser Lage, dass er sagte, das ist eine Gerechtigkeit, die Gott von mir fordert. Und die kann ich nicht bringen. Ich quäle mich ab, aber es klappt nicht. Und sein Erlebnis, was eigentlich bei jedem Gläubigen sich heute wiederholt, egal zu welcher Konfession er gehört, ist, dass er begriff, dass ein Genitivus Subjektivus, das heißt, Gott schenkt mir die Gerechtigkeit, er fordert sie nicht. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er diese Gerechtigkeit für mich erworben. Da gibt es diesen Bibelvers, 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Und diese Gerechtigkeit wird mir also in Jesus geschenkt. Sie ist nicht gefordert, sie wird gegeben. Und das war seine Entdeckung, worüber er sich freute. Und das hat ja dann große Wellen ausgelöst und hat auch Lieder ausgelöst. Bis dahin wurde in den Gottesdiensten entweder überhaupt nicht gesungen oder wenn, ganz selten, dann wurde es auf Lateinisch gesungen. Und das war ja für deutsche Bürger zumindest mal eine Fremdsprache, auch wenn es Lateinschulen gab, wo man die Sprache lernte. Dann kamen deutsche Lieder und ich denke, diese deutschen Lieder haben einfach diesen Glauben an Jesus ins Land getragen und tun es noch heute. Denken Sie an einen Mann wie Georg Friedrich Händel, der lebte lange Jahre in England. Er hatte eine sehr depressive Phase und in diese Phase hinein kam der Auftrag, den Messias zu komponieren. Und der Messias hat sehr viele Bibeltexte und offensichtlich musste er sich ja mit diesen Texten auseinandersetzen und die haben ihn erreicht und ihn im Glauben entweder aufgerichtet oder überhaupt neu zum Glauben geführt, bis hin zu dieser schönen Arie: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als Händel dann später starb, war eines seiner letzten Worte, er hatte in seinem Krankenzimmer an der Wand ein Kreuz hängen und sagte: Das ist der Felsen, auf den wir bauen. Jesus entdeckt mit einem neuen Lied, das er selber komponiert hat. Ich habe früher in einem sehr schönen Chor mitgesungen, so ein Bachchor von Studenten in Mainz. Wir haben tolle Sachen gesungen, Matthäus Passion und andere Dinge, fantastisch, tolle Sänger. Und ich erinnere mich noch, als wir die Matthäus Passion gesungen haben, am Ende war der Dirigent, als Jesus starb, auch fast tot, weil er das einfach so miterlebt hat. Das sage ich jetzt nicht ironisch, sondern es war tatsächlich so. Und es hat mich sehr bewegt, sehr ergriffen, aber eigentlich nur gefühlsmäßig. Was ich da gesungen habe, habe ich gar nicht verstanden. Das habe ich erst 2-3 Jahre später verstanden, dass Jesus wirklich für mich gestorben ist. Ja, und das erlebt, dass ich mit ihm leben kann. Und das würde ich eigentlich heute immer allen Sängern wünschen, die so tolle Texte singen, dass sie das verstehen, was sie singen. Und dass sie es glauben. Dann käme nämlich ein neues Lied aus dem Herzen und nicht nur aus ihrem Mund. Ich fragte mal einen Seelsorger: Was machen Sie eigentlich, wenn Sie niedergeschlagen sind? Sagt er, dann lege ich mich auf die Couch und lege mir Evangeliumslieder auf und höre mir die an. Also Lieder zur Auferbauung, wobei die alten Texte natürlich der früheren Lieder tiefe Texte sind mit sehr schweren Melodien. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie unter der Dusche stehen, ob Sie da einen Choral pfeifen würden oder wenn Sie mit dem Fahrrad hier durch Obertshausen fahren. Vielleicht, wenn Sie mal einen Waldspaziergang machen, könnte es sein, dass Sie an Geh aus mein Herz denken, aber sonst meistens sind die Melodien zu schwierig. Die heutigen Lieder, die doch sehr vielfältig entstehen, sind eingängig, allerdings sind die Texte oft flacher, ich sage scherzhaft so, zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch die Jesus People kannte oder kennt, die so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre aktiv waren, so ehemalige Hippies, Gammler und Drogenabhängige. Und von denen kamen viele zum Glauben an Jesus und blieben in ihrer Szene, aber mit einem erneuerten Leben. Und die haben so ganz einfache Lieder gesungen. Jesus liebt dich, Halleluja, er kommt wieder, Hosianna. Oder Gott ist so gut, er ist so gut zu mir. Ganz einfache Texte, völlig simpel und haben das oft wiederholt. Aber es war trotzdem ein neues Lied, weil man spürte, ja, da steckt die Liebe dahinter. Die haben Jesus lieb gewonnen und wollen das weitergeben. Ich war 1969 mit Konfis zum ersten Mal in der Klostermühle im April. Die Konfirmation war dann im Mai und das war schwierig, weil eine riesige Sportveranstaltung parallel lief, aber es dort keinen Fernseher gibt und sie also schlecht informiert wurden. Und am letzten Abend gab es dann aber so eine Art geistlichen Durchbruch, wo ganz viele merkten, Jesus ist persönlich für mich da und sie ihm das auch sagten im Gebet. Ja, und dann kam die Konfirmation und davor ist ja eine Vorstellung. Da haben wir dann zum ersten Mal so mit Gitarre hier gesungen. Die Frage, welche Lieder singen wir denn? Ja, danke für diesen guten Morgen oder irgendwas Englisches oder so. Und da hatten die in der Klostermühle so einen alten Erweckungsschlager gelernt, sage ich mal scherzhaft. Ich bin jung und ich bin frei von der Sündensklaverei, also sage ich mal, was die Heilsarmee vielleicht singen würde. Und die sagten, das ist unser Lieblingslied und das singen wir. Und ich dachte, oh weh, was werden die Eltern denken? Aber das war genau ihre Einstellung. Das hatten sie gerade entdeckt, dass Jesus für sie da ist. Ja, und dann haben wir das Lied gesungen. Ein neues Lied. Ja, der David war Musiker, Kämpfer, Hirte, König. Von den Leviten heißt es in der Bibel, die ja zu Hunderten als Sänger angestellt waren am Tempel, dass sie geisterfüllt gesungen haben. Und das finde ich großartig, wenn Sänger vom Geist Gottes erfüllt singen. Nicht nur von der Harmonielehre erfüllt oder der Stimmbildung, sondern von der inneren Prägung. Und von Gott heißt es mal in der Bibel, er wohnt über den Lobgesängen Israels. Gott wohnt über den Lobgesängen Israels. Ich frage, ob er auch über ihren oder meinen Lobgesängen wohnen könnte oder ob da eine große Distanz ist. Ich weiß nicht, ob Sie israelische Lieder lieben. Ich liebe die sehr. Aber interessant ist eines, ich schätze mal, dass 90% oder 95% der israelischen Lieder alle in Moll gehalten sind. Und irgendwie so eine etwas, ein klein bisschen schwermütig, so ein etwas Sehnsuchtsvolles in diesen Liedern drinsteckt. Sie haben von ihrem Heiligtum nur noch Trümmer, nur noch die Reste einer Fundamentmauer, die das Tempelgelände abstützen sollte, ist diese Klagemauer. Warum? Sie haben den Eckstein verworfen. Jesus wäre der Eckstein ihres Glaubensgebäudes gewesen. Den haben sie verworfen. Und klar, wenn ich sozusagen den Inhalt beiseite schiebe, bleibt eigentlich nur noch ein Stück weit Melancholie. Und ich denke, in diesem Moll kommt es ein bisschen zum Ausdruck. Ja, in dem Psalm 40 steht einmal, ich war in dieser grausigen Grube und schrie und harrte auf Gott. Er hörte mein Schreien, zog mich heraus und stellte meine Füße auf den Felsen und gab mir ein neues Lied in den Mund. Ein Lobgesang auf unseren Gott. Es kann sein, dass manche auch unter uns in so einer etwas schwierigen Grube sitzt, nicht weiß, wie er rauskommt, aber unermüdlich zu Gott schreit und Gott ihn da vielleicht herauszieht, seine Füße auf den Felsen stellt, der Fels ist ein Bild für Jesus, und ihm dann ein neues Lied in den Mund gibt, Gott zu loben. Ja, die Frage, haben Sie Lieblingslieder? Ich meine, gut, manche hat irgendeinen Schlager oder Operettenmelodie. Die Frage, gibt es auch geistliche Lieblingslieder? Für mich war in der Anfangszeit meines Glaubens ein Lied wie von Friedrich von Bodelschwingh, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, sehr wichtig. Später dann sein Lied, Jesu meine Freude oder an Weihnachten. Ein Lied, ich stehe an deine Krippen hier, aber auch das schöne Lied, großer Gott, wir loben dich. Oder von neueren Liedern, wie wir sie so mit Folie singen, Jesus Christus segne dich, wobei so neuere Lieder dann oft nur kurze Zeit in mir haften, dann kommt wieder ein neues dazu. Ja, angenommen, Sie würden jetzt Gott ein Lied schreiben, was wäre denn der Inhalt des Liedes? Lob, Dank, Klage, Bitte, Sorgen, Vertrauen. Ein neues Lied kann so viele verschiedene Ausrichtungen haben. Aber es ist gut, wenn wir es Gott erzählen. Vielleicht sagen Sie auch, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und Sie sagen, in meinem Leben gibt es überhaupt keine Wunder. Im Gegenteil, grau in grau, schwarz in schwarz, monoton. Ich denke, Sie brauchen nur rauszugehen. Der Frühling ist ein Wunder, wenn aus scheinbar toten Hölzern wieder neue Knospen kommen. Sie brauchen nur Ihren Körper zu betrachten, der Tag und Nacht fantastisch arbeitet mit ganz komplizierten chemischen Abläufen und physikalischen Dingen. Sie haben keine Ahnung davon und er funktioniert fantastisch. Jeden Tag, jede Nacht ein Wunder in Ihnen selbst. Wenn Sie wiedergeboren sind und Jesus persönlich im Herzen haben, ist das nicht ein Wunder, das bleibende Auswirkungen hat bis heute, auch wenn es 30 Jahre zurücklegt. Wenn Sie Gebetserhörungen haben, ist nicht jede Gebetserhörung ein Wunder. Wenn Sie Vergebung beanspruchen von Gott, ist nicht jede Schuld abladen ein riesiges Wunder. Wenn Sie mit Christen im Gebet verbunden sind, ist das nicht ein Wunder, dass andere für Sie eintreten, von denen Sie vielleicht noch nicht mal etwas wissen. Oder wenn wir hier sagen können, wir erleben 80 Jahre Treue Gottes, er hat hindurchgeführt und es gibt viele, die Jesus lieben und die da mitgewirkt haben. Oder wenn wir sagen, inzwischen sind Konfessionen entspannt, sie können sich offen begegnen, können miteinander reden, persönlich sogar teilweise auch miteinander beten, ist das nicht auch ein Wunder? Ja, Hier in dieser Formulierung ist etwas sehr Schönes. Singe dem Herrn ein neues Lied. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, denn er hat Wunder getan. Und da geht es, wenn Sie den Psalm 98 lesen, um Israel in der Endzeit, also etwas, was erst noch kommt und was dann die ganze Welt erreichen wird. Und trotzdem ist es eine Perfektformulierung, gerade so, als ob es schon geschehen wäre, obwohl es noch gar nicht da ist. In der Bibel gibt es ein prophetisches Perfekt, dass Dinge, die noch kommen werden, schon als perfekt, also es ist geschehen, ausgedrückt werden. So gewiss ist Gottes Wort, dass daran dann kein Zweifel entsteht. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Einfach die Aufforderung, einmal Gott auch im Herzen mit einem Lied zu loben und stille zu werden und ihn anzubeten. Herr Jesus, wir loben dich, dass wir in dir alles geschenkt bekommen, was Gott uns geben möchte. Diese geschenkte Gerechtigkeit, das ewige Leben, Vergebung, ein Sinn für unser Leben, Gebetserhörung, Bruderschaft mit anderen Christen, dein fantastisches Wort, ja, sicher auch ein Stück innere Heilung, persönliche Führung. Wir danken dir dafür und loben dich. Amen.